der erste Schuss, als würde man die richtige Heroinmischung für eine spezielle Person dann in Echtzeit feststellen.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich.
Ausgespäht, manipuliert, abhängig gemacht? Systemische Plattformrisiken vor Gericht. Ist TikTok ein rechtswidriges Geschäftsmodell? Ziemlich gute Frage, finde ich. TikTok verfolgt seine Nutzer nämlich nicht nur innerhalb der eigenen Plattform, sondern auch darüber hinaus, um umfassende Verhaltens- und Persönlichkeitsprofile für Werbe- und andere kommerzielle Zwecke zu erstellen. Und all das geschieht im Wesentlichen im Verborgenen, ohne dass wir Nutzer uns der Tragweite dieser Datenverarbeitung überhaupt bewusst sind. Das Ganze steht in einer Klageschrift. Ja, TikTok wird mal wieder verklagt. Na gut, X auch. Wenn TikTok verklagt wird, ist X nicht weit. Wen wundert's? Aber diesmal ist es anders. Es geht nicht um eine Klage eines Einzelnen auf Löschung diffamierender Beiträge, Löschung von Fake-Accounts oder auf Freischaltung zu Unrecht gesperrter Accounts. Das hier, Leute, das hier ist größer, richtig groß. Und da kann ich natürlich nicht anders, als mir aus erster Hand erklären zu lassen, was es mit den Klagen und insgesamt sind es vier auf sich hat. Und wer könnte das besser als Peter Hense, Partner einer Kanzlei, die von sich selbst sagt, wir haben digitale DNA, nämlich die Kanzlei Spirit Legal. Lieber Peter, ich freue mich riesig, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein bisschen mit mir über TikTok und X zu plaudern.
Herzlichen Dank, Steffi. Danke für die Einladung. Der Spruch mit der digitalen DNA ist mir ein bisschen peinlich. Den hat uns mal irgendjemand gesagt, ihr braucht ja einen Claim. Und dann hat er gesagt, nehmt doch diesen. Und eigentlich klingt das so doll nach 2015. Mittlerweile würde ich ja sagen, Human DNA hat ja auch was. Und aber ja, ich glaube, wir sind schon sehr, sehr nah an bestimmten Entwicklungen in Technologien drin und deswegen ist auch nicht völlig falsch, aber wie gesagt, so Digital DNA, das klingt so hip. Dabei ist ja vieles da, was wir erleben, gar nicht so hip eigentlich.
Nee, aber ihr seid natürlich super hip. Also man hätte natürlich auch irgendein Wortspiel mit Spirit oder so. Den habt ihr auf jeden Fall. Und ich konnte nicht anders, als mir das natürlich rauszupicken.
Dankeschön.
Ja. Peter, in medias res, vier Schriftsätze, zwei Gegner. Ihr geht vor gegen TikTok und gegen X und zwar jeweils zweigleisig. Es gibt einmal eine Abhilfeklage gerichtet auf Schadensersatz und jeweils eine Unterlassungsklage. Das Ganze aber als Verbandsklage. Also vielleicht kannst du mal so einen Überblick geben, was ist so das Besondere an diesem Fall oder an diesen Fällen, weil die sind ja richtig besonders.
Gerne. Also das Spannende an den Fällen ist, und das sind wir natürlich nur die Prozessvertreter und Prozessvertreterinnen, die da unterwegs sind. Tatsächlich steht sich hier eine qualifizierte Einrichtung aus den Niederlanden, die im Wege des Collective Redress, der grenzüberschreitend möglich ist, in Europa nach der reformierten Representative Actions Directive RAD, RAD abgekürzt häufig, da gibt es ganz unterschiedliche Bezeichnungen dafür, aber mit RAD kommt man eigentlich ganz gut durch Europa. Die stehen es gegenüber und zwar X einerseits als Plattform wegen spezifischer Plattformrisiken der Datenverarbeitung und diverser Schweinereien, die seit der Übernahme durch Musk, aber auch schon vorher durch X passiert sind. Und auf der anderen Seite ist es TikTok, die auch seit Jahren unter anderem in den USA unter Beschuss standen, was dann im Wege der Discovery, also in den USA musst du ja dann, wenn eine Klage grundsätzlich zugelassen wird, als im Kern berechtigt, dann wird ja so ein Discovery-Vorverfahren angeleitet und dann musste TikTok in den USA Dokumente offenlegen. Und unter anderem basierend auf diesen Dokumenten ging dann in Europa, nicht nur in Deutschland, in Europa ging es dann los, dass Leute gesagt haben, Alter, das geht ja gar nicht. Was machen die denn dort eigentlich? War uns gar nicht bewusst, TikTok war doch eigentlich mal Musical.ly. Vor 10 Jahren. Und dann ist Musical.ly übernommen worden, diese ulkigen, lustigen Tanzvideos. Und dann stellt man sich fest, man hat hier eigentlich ein Tool, das von einem Unternehmen oder einem Staat bereitgestellt wird, das im Wesentlichen vorhat, Kinder und Jugendliche nicht nur zu profilieren, sondern auch deren Verhalten massiv zu beeinflussen und über die Kinder auch natürlich an Erwachsene herantritt. Und X ist das Spiegelbild dann auf der Erwachsenenebene. Die Diskussion um Echokammern, die sind alle so alt. Im Kern geht es darum, was wird mir gezeigt? Wie wird mein Verhalten beeinflusst? Bei X geht es im Wesentlichen darum, dass sie völlig intransparent arbeiten und dass sie natürlich sich auch in Wahlen einmischen und diese Transparenz eben, die das zum Beispiel der DSA vorschreibt, nicht durchsetzen. Und bei TikTok ist es tatsächlich ein bisschen spannender. Dort haben wir dann im Februar 25, als die Klagen eingereicht wurden, auch zum ersten Mal den neuen AI Act in Ansatz gebracht. Der griff ab Februar 25 mit dem Artikel 5, den verbotenen AI-Systemen. Und dann haben wir einfach mal erklärt, weshalb bei TikTok es sich in Summe bei der gesamten Plattform um ein gesamtes System of Systems, so wird das genannt in der Ingenieurswissenschaft, ein komplett verbotenes AI-System handelt. Das ist das eine. Bei X geht es mehr oder weniger dann um die Datenverarbeitung, der Feed, Artikel 9 Daten, also sensible Daten, die verarbeitet werden. Und in beiden Fällen haben wir die algorithmischen Funktionsweisen vorgelegt, offengelegt, Studienlage dazu gepackt und dann gesagt, so liebes Gericht, jetzt schau dir das mal an. Und das sind Kollektivverfahren, das heißt unabhängig von der Betroffenheit im Einzelfall geht es darum, dass einerseits Unterlassung gefordert wird in den Verfahren nach UKLAG, Unterlassungsklagegesetz, und andererseits Schadenersatz nach dem VDOK in Deutschland. Das ist quasi, das sind dann die Abhilfeklagen. Abhilfe ist so ein ganz undeutsches Wort. Das ist halt der schlechte Übersetzung von Redress aus dem Englischen. Und Abhilfe kann halt alles sein, unter anderem auch Schadenersatz. Insofern sind wir gespannt, weil es sind die ersten Verfahren, die in Deutschland zu diesem Themenkomplex respektive unter dem VDOK laufen. Und damit ist man zum ersten Mal dann gleich an der vordersten Front der Plattform-Litigation. Und das macht Spaß, das ist lustig, das ist interessant. Wir gucken, wir haben ja bald mündliche Verhandlungen in dem X-Verfahren.
Ja, deswegen sprechen wir auch heute, weil jetzt, du sagst es gerade Februar 25, das klingt jetzt nicht so, als wäre es ganz top aktuell. Es ist aber wahnsinnig top aktuell, weil eben bald die mündliche Verhandlung ansteht, die erste. Und es hat sich ja auch gerade auf EU-Ebene einiges getan. Und zwar nachdem ihr die Klage schon raus hattet, finde ich ganz interessant. Da können wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen drauf gucken.
Klar.
Lass uns mal ein bisschen TikTok anschauen und die Abhilfeklage bzw. Schadensersatz. Was ich ganz interessant fand, ihr gewichtet den Schaden ja ein bisschen unterschiedlich. Also ihr macht Schadensersatz gestaffelt nach Alter geltend. Warum?
Das ist ein interessanter Punkt, gute Frage. Es ist relativ, also das Thema Schadenersatz überhaupt ist ja hoch umstritten im Wesentlichen in Deutschland. Andere Mitgliedstaaten in der EU und insbesondere auf europäischer Ebene, die hatten da eigentlich weniger Probleme. In Deutschland gibt es da so einen ganz großen Widerstand. Um Gottes Willen, Gerichte nennen das immer noch Schmerzensgeld. Das war schon nach BGB falsch, weil der 253 halt niemals Schmerzensgeld hieß. Aber insbesondere für die Datenschutz, für die Eingriffe in Grundrechte, sieht eben das europäische Recht Schadenersatz vor. Und für die Eingriffe in Grundrechte, die unter der DSGVO geschützt sind, das sind mindestens Artikel 1 der Grundrechtecharta, 7 und 8 von der Grundrechtecharta, da haben wir sogenannte Per-se-Schäden. Per-se-Schäden, auch das in Deutschland durchaus mal beleuchtet, aber nicht im Datenschutzrecht. Das ist der Eingriff ins Grundrecht. Auf informationelle Selbstbestimmung würden wir in Deutschland sagen, aber in Privatsphäre, Recht von Familienschutz auf europäischer Ebene, der steht per se einen Schaden dar, weil dieses Recht verletzt wurde. So wie, als würde ich in eine Autotür reintreten und dann bliebe ein Schaden übrig. Aleid Wolfson, der Chef der niederländischen Aufsichtsbehörde, der hatte dann mal gesagt, aber das Schwierige ist, man sieht das nicht. Den Kratzer im Auto siehst du, aber how do you prove a scratch on your soul? Also wie beweise ich dann, dass ich einen Kratzer auf der Seele habe? Das ist schön, das ist poetisch formuliert. In der Sache sind wir aber auch mittlerweile in Deutschland relativ weit gekommen und haben die Realität akzeptiert. Der BGH hat das Ende 24 dann auch ist dem EuGH gefolgt. Das hat er nicht immer gemacht, das ist neu. Und insofern haben wir jetzt die Anerkennung von Per-se-Schäden. So. Und da muss ich halt schauen, wessen Rechtsgut ist denn wie tief verletzt. Und das ist bei Kindern halt nochmal ein bisschen anders. Der Schaden, den Kinder davon tragen, wenn sie bereits in jungen oder jüngsten Jahren der algorithmischen Vergiftung ausgesetzt werden, die auf TikTok läuft, also die Ausnutzung des Dopaminzyklus, das Priming durch bestimmte Arten von Videos, von Material, das hat lebenslange Effekte. Das haben wir auch in der Klage dargestellt. Es dauert nicht lange, bis ich süchtig bin. Es reicht eine gute halbe Stunde auf diesen Plattform aus, insbesondere auf TikTok aus, um von dieser Plattform eigentlich nur noch unter Schmerzen loskommen zu können. Das ist ein bisschen wie der erste Schuss, wenn man harte Drogen in Bezug nimmt. Und das ist alles untersucht, das haben wir uns nicht ausgedacht. Dazu gibt es unfassbar viele Studien. Und seit Einreichung der Klage, witzigerweise, haben wir 25 weitere Studien dazu jetzt gesammelt, die das auch alles belegen, die schädlichen Auswirkungen durch die algorithmische Distortion, also Verzerrung der Lebensrealität, das süchtig machen. Und witzigerweise, einige dieser Studien kommen von TikTok selbst. Aber aus der chinesischen Anbieter von TikTok, diese Plattform heißt ja dort Douyin. Und China hat massive Restriktionen für diese Plattform eingeführt. Anders als in Europa. In Europa sind wir das am schlechtesten regulierte und die ungezügelste Variante von TikTok. Und all diese ganzen Themen, Kinder sind in der Schule nicht mehr aufmerksam, waren sie wahrscheinlich nie, aber wenigstens auf andere Weise, waren nicht so apathisch und die ganzen Probleme, die sich dann auch im Familienleben abspielen. Das hat natürlich auch einen großen Teil auf den Konsum von Social Media. Und da ist nicht nur TikTok, natürlich auch Instagram mit dabei. Aber hier im Fall von TikTok ist es besonders evident. Und das greifen wir an. Und dadurch, dass das solche massiven Folgen hat, ist das, was wir an Schadenersatz für die betroffenen Kinder oder deren Eltern fordern, für Kinder höher. Ist das fair? Ich weiß es nicht. Ist das, was das Gesetz durchaus hergibt? Ich könnte aber sagen, warum denn dann nicht die Ü50 Männer, die sich von den Algorithmen in Echokammern führen lassen? Warum ist denn deren Leben an der Stelle weniger wert, deren Lebensqualität? Weil es raubt natürlich Lebensqualität. Darüber könnten wir philosophisch diskutieren. Wir mussten hier einen Aufschlag machen. Unser Mandant hat gesagt, okay, das passt. Und das ist kohärent mit einer europäischen Strategie, die von Skandinavien bis nach Südeuropa haben wir jetzt sozusagen ein Band gespannt an Litigation, die gegen diese Plattformen vorgeht. Und zwar auch da Vorreiter vielleicht in Europa, Vorreiter aber nicht weltweit, weil weltweite Vorreiter und Vorreiterinnen an dieser Stelle waren die Amerikaner. Mit ihren Class Actions, es gibt in den USA unendlich viele Verfahren gegen TikTok, noch immer trotz der Übernahme. Ein großes wurde gerade gesettelt, weil das Unternehmen Angst hatte, dass da Fallout noch durch ein Jury-Trial kommt und so. Und wir schauen jetzt einfach, dass wir das in Europa über die Bühne bekommen.
Sehr cool. Ich hätte darauf getippt, Australien ist vielleicht Vorreiter, aber zumindest mit den Schutzmaßnahmen. Ne? Also da wurde ja ganz viel auf den Weg gebracht. Und ich finde das so spannend, dass du das mit den Studien ansprichst. Ich habe mich mit einigen Studien tatsächlich befasst, also nicht speziell auf TikTok zugeschnitten, sondern auf Social-Media-Nutzung durch Kinder und Jugendliche. Unter anderem Bitkom-Studie war es, glaube ich, noch ein paar andere, weil ich in meinem anderen Format...
Hat der Bitkom mal was Sinnvolles produziert? Das wundert mich.
Ja,
aber
tatsächlich. Und richtig, richtig krass die Aussagen, die da auch abgefragt und bestätigt wurden von den Jugendlichen, weil ich habe eine Episode mit einem Mediencoach aufgenommen, Clemens Beißel bei All Eyes On, der in die Schulen geht und versucht, Medienbildung an den Mann zu bringen. Nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Eltern. Und die Zahlen sind einfach so krass, ab welchem Alter mehrere Plattformen genutzt werden, wie lang die pro Tag genutzt werden. Und wenn die Kinder dann gefragt werden, ja, warum, zu allen möglichen Zwecken, und es wird dann tatsächlich auch die Aussage getroffen, ich kann mir ein Leben ohne Social Media nicht mehr vorstellen. Und das in einem Alter, weißt du, da war mein größtes Problem, wer darf in der Clique Tarzan von TKKG sein? Ich verlinke die Episode nochmal, weil das war wirklich krass und da siehst du auch, was alles nicht funktioniert an Schutzmaßnahmen oder einfach nicht gewollt ist. Da haben die Kids Clemens wirklich zum Teil Enthauptungsvideos und so gezeigt. Also wirklich krasser Scheiß. Lass uns mal noch so ein bisschen die einzelnen Themenpunkte angucken.
Gerne.
ich finde die Klage in vielerlei Hinsicht mega spannend, weil ihr ja unterschiedliche Dinge angreift in der Begründung. Zum einen natürlich Klassiker, TikTok ist die absolute Datenkrake. Das weiß im Grunde jeder. Aber
die Leute können sich darunter nichts vorstellen. Allein
genau,
der Begriff Datenkrake ist ja eine Abstraktion, die, ja, wo du sagst, um Gottes Willen, das verbirgt doch ein Stück weit, dass dahinter halt eben menschliche Entscheidungen stehen. Also dass jemand gesagt hat, genau das will ich erreichen, genau das möchte ich machen mit dieser Plattform und diese Daten brauche ich. Und nicht nur, um irgendwie hübsch Schuhwerbung anzuzeigen, sondern da steckt dahinter tatsächlich eine weit tiefer gehende Intention, die auch mit Profiling nicht richtig ist. Es ist eigentlich tatsächlich das Thema vollständige Kontrolle und Manipulation in bestimmte Richtungen. Ob das eine kommerzielle Manipulation ist oder eine politische, das kann man dann sich nochmal den Kopf drüber zerbrechen. Aber das ist wirklich, das ist massiv.
Ich fand's so erstaunlich. Ich habe mich mit dem Thema ja schon viel befasst und mir war auch klar, was da alles getrackt wird. Aber wie viel es dann tatsächlich ist und wie hochkomplex dieses, es ist ja letztlich eine Art Etikettierungssystem. Das fand ich schon richtig krass. Jeder Nutzer wird gelabelt, ausgehend, wenn die noch nicht viele Daten von dir haben, ja von Clusterbildung bis hin zum Feintuning. Und jeder wird wirklich gelabelt. Es wird im Prinzip alles getrackt, was ich in der App mache. Und sehr viel feiner ausziseliert, als ich es gedacht habe. Und das Ganze funktioniert da so gut, dass der Algorithmus tatsächlich ja auch patentiert ist. Und vielleicht kannst du mal so ganz knapp, weil ihr habt euch damit ja wahnsinnig intensiv befasst, so grob erklären, wie das überhaupt funktioniert und was da alles getrackt wird.
Ich versuche so ein bisschen verständlich zu erklären, nicht, weil ich die technische Komplexität runterspielen möchte, sondern um es auf die wesentlichen Punkte zu konzentrieren. Das Thema Empfehlungsalgorithmen, also Systeme, die Daten in einer bestimmten Weise verarbeiten, sodass dann daraus Ableitungen getroffen werden, die dann wiederum Eingang finden. Zum Beispiel in das Ausspielen von Werbung oder in die Personalisierung, wie man so schön sagt, meines Feeds. Personalisierung ist ja auch so ein schöner Begriff. Also Annahmen, dass mich irgendetwas interessiert oder die Annahme darüber, dass irgendetwas mich zu etwas bewegt. Also Stickiness, dass jemand auf einer Plattform bleibt, weil es irgendwie total spannend ist. Und das Erstaunliche ist, dass daraus überhaupt gar kein Geheimnis gemacht wird. Es gibt die dazu Patente, unter anderem auch von TikTok von vor ein paar Jahren, aber auch X hat ja seinen, in Anführungszeichen, Algorithmus. Tatsächlich ist das also ein Weg, wie ein System an einer bestimmten Stelle etwas tun kann, aber beileibe nicht vollständige Transparenz. Also sowohl TikTok als auch X haben da etwas veröffentlicht dazu. Und allein das gibt ja schon einen gewissen Einblick und das ist dann auch unser qualifizierter Vortrag in den Verfahren, der dann entsprechend qualifiziert zu bestreiten wäre, was nicht geschieht, so viel kann ich dazu sagen. Und da ist relativ klar, das heißt, Daten werden ohne jegliche Differenzierung vollständig erhoben. Also alles, was jemand auf TikTok macht, wird einfach genommen und wird dann in bestimmte Kategorien einsortiert. Ob das jetzt unsensible Daten sind, also Scrolltiefe, Verweildauer auf einem bestimmten Video oder eben tatsächlich komplett sensible Daten, dass jemand sucht nach Depression oder irgendetwas dann teilweise mittlerweile kombiniert mit Suchfunktionen und bei anderen Plattformen dann über die AI-Prompts. Das wird alles kombiniert und dann haben wir so einen richtigen schönen Pool an sensiblen und nicht sensiblen Daten, was den gesamten Pool dann sensibel macht. Und das wird dann eingespeist in ein sogenanntes Recommender System. Das heißt, ein Algorithmus, der auf der Datenbasis dann entsprechende Empfehlungen trifft. Und der dann sagt, was bringt denn einen 12-Jährigen, einer 13-Jährigen in einer bestimmten Region am meisten dazu, am längsten auf unserer Plattform zu verweilen? Was macht die denn tatsächlich süchtig? Also als würde man die richtige Heroinmischung für eine spezielle Person dann quasi in Echtzeit feststellen. Und der Effekt ist tatsächlich erheblich. Wer einmal angefangen hat, auf der TikTok-Plattform sich umzuschauen, auf der europäischen Plattform, Douyin funktioniert ganz anders. Aber wer da einmal war, der wird nach einer halben bis einer Dreiviertelstunde, wird das Gehirn in einen Modus versetzt, wo es immer nach mehr verlangt. Das ist der sogenannte Dopaminzyklus, darüber ist viel geschrieben worden. Und der ist bei Kindern besonders leicht zu hijacken. Das ist also auch einer unserer Kernvorwürfe, Hijacking des Dopaminzyklus. Und da kommt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann wird man süchtig nach dieser Art von Unterhaltung. Und das Erstaunliche ist, welche Art von Unterhaltung das ist. Das bestimmt entweder der Algorithmus oder diejenigen, die den Algorithmus, das algorithmische System dann konditionieren. Und da ist es dann halt so, dass ich starte mit entweder sexuell expliziten Inhalten oder Gewaltinhalten, weil die einen in Schockstarre verweilen lassen und man nicht aufhören kann zu schauen, wie man sprichwörtlich bei einem Unfall zuschaut, oder eben politische Inhalte, die polarisieren, massiv polarisieren. Also die Präsenz von rechtsextremen Content. In Deutschland ist das dann AfD-Content, woanders ist das dann Reform oder Le Pen oder andere Content. Der ist halt massiv, und weil der tatsächlich also instinktgetrieben ist. Gut, schlecht und andere sind schuld. Das sind niedrige Instinkte, die da angesprochen werden, generell instinktgetrieben sind. Das funktioniert halt relativ gut. Alles das, was wir als kulturellen Layer haben, der versucht kritisch zu sein und ein bisschen zu distanzieren und auch ein Stück weit Bildung zu vermitteln, auch kulturell-soziale Bildung zu vermitteln, das wird durch solche Systeme untergraben. Also wenn man es jetzt, wenn der Begriff nicht auch in der Vergangenheit schon verbraucht und missbraucht wäre, müsste man tatsächlich von einer Verderbung der Jugend sprechen. Aber es ist halt nicht nur die Jugend, es sind halt auch die älteren Leute, die diesen Mechanismen ausgeliefert sind, psychologisch durch die Forschung belegt, bewiesen. Und das ist auch das, was wir dann eben sagen. Quellenlage ist klar. Und das Erstaunliche daran ist ja, dass das TikTok in eigener interner Kommunikation alles zugegeben hat. Die sagen, ja, aber Achtung, wenn wir das so machen, dann werden die Kinder nicht mehr durchschlafen. Dann wird das massive Folgen haben. Und dann schreibt jemand, ja, ist doch aber egal, weil unser Ziel ist es, Plattformoptimierung. Die Leute sollen lange bleiben und wir wollen am Ende viel Werbung tatsächlich zeigen, um entsprechend mehr Geld zu verdienen. Das ist die eine Perspektive. Die Kontrolle eines ganzen Landes, eines ganzen Kontinents durch eine chinesische Plattform, das ist natürlich noch ein ganz anderer Aspekt davon. Und das Witzige ist ja, in China ist das halt alles anders. In China ist die gleiche Plattform, die unterliegt massiven Restriktionen. Chinesische Kinder sind besser geschützt. Die Screentime ist aus 40 Minuten limitiert pro
40
Tag.
40 Minuten habe ich gesehen, ja, krass.
Und zwischen abends 8 und morgens irgendwann ist die Plattform komplett gesperrt. Die dürfen das nicht, weil sie natürlich Angst haben. Weil tatsächlich, so witzig das ist, so schade das ist, in China Kinder und Jugendliche vor Social Media Gefahren. Das ist nicht Social Media, das ist nicht das nette Social Media, sondern vor den Gefahren der Ausnutzung des Dopaminzyklus besser geschützt sind als wir in Europa. Wir in Europa sind schlechter geschützt als irgendjemand in dieser Welt. Australien hat das gelöst. Die Amerikaner haben es zumindest versucht, bis jetzt der letzte Übernahme erfolgt ist. Und da ist TikTok auch nicht allein. Also Instagram macht das ähnlich, leicht ähnlich. Aber TikTok ist quasi in Europa die Petrischale, und hier wird alles ausprobiert. Unsere Kinder und Jugendlichen in allererster Linie sind die Versuchskaninchen in einem Labor. Und das ist bitter, und das wollen wir nicht hinnehmen, das wollen unsere Mandanten, die SOMI, nicht hinnehmen, und bekämpft das entsprechend europaweit. Und das ist, glaube ich, auch so der Kern. Das dazu, um diese Daten zu gewinnen, mit denen man diese Beeinflussung erreichen kann, dass da jeder schmutzige Trick und auch schmutzigste Trick natürlich genutzt wird, technischer Art. Also alles, was ich im TikTok-Browser mir anschaue, also das kann man ja In-App-Browsing machen, ne, wird halt mitgeschnitten, inklusive der Passwörter. Das ist nur am Rande erwähnt. Und wir haben ja in Europa ganz viele Gesetze, die eigentlich das verhindern sollten. Wir haben Artikel 9 in der DSGVO, der das alles einwilligungsabhängig machen sollte. Wir haben 22, der vor automatisierter Entscheidungsfindung auch hinsichtlich der Informationsgewinnung schützen soll. Wir haben den Schadenersatz in der DSGVO. Wir haben Unterlassung, wir haben Verbote im DSA drin stehen. Systemische Risiken sollten adressiert sein. Aber in Europa knappte es schon immer in dem Bereich an der Rechtsdurchsetzung. Daran hat sich halt wenig geändert. Und die aktuellen Kollektivklageinstrumente, die in Europa zur Anwendung kommen, die könnten das jetzt endlich mal ändern. Muss man halt dafür kämpfen, dass das auch funktioniert. Der Widerstand ist massiv.
Ja, das glaube ich gern. Aber das ist auch das, was eigentlich alle, die sich mit dem Thema befassen, sagen: So richtig Regelungsdefizite haben wir nicht, wir haben die Durchsetzungsdefizite. Und ich finde es natürlich echt schon absurd, dass in China der Kinderschutz ganz hoch geschrieben wird und so auf dem europäischen Markt. Und das ist ja eben die App für den europäischen Markt. Siehst du ja auch gleich am Anfang in den Nutzungsbedingungen, für welchen Markt es bereitgestellt wird. Das ist halt so perfide, dass du es kaum noch überbieten kannst, finde ich.
Ja, das ist so. Und wir können uns halt eben auf die staatliche, also auf die rein staatliche Intervention nicht verlassen, also darauf, dass irgendein Regulator eingreift und dass es in irgendeiner Form Verfahren gibt und Bußgeld oder Abhilfe. Das hat unter der DSGVO schon katastrophal nicht funktioniert, weil wir ja Safe Harbor haben in Irland. Also das in Anführungszeichen Safe Harbor. Also Irland ist nicht in der Lage, Normvollzug tatsächlich durchzuführen. In ganz Irland gibt es viel zu wenige Richterinnen und Richter. Die Verfahren sind unglaublich teuer. Und von den Bußgeldern, die in Irland verhängt wurden, ist, glaube ich, nicht ein einziges jemals rechtskräftig geworden. Und die irischen Aufsichtsbehörden zu diesen, also hier insbesondere die Datenschutzaufsichtsbehörden, denen wird ja gar nicht Zugang gewährt. Das ist ja auch das Verrückte. Also gibt es ja genügend Berichte, dass die sagen, ja, durften alle mal um einen Rechner rumstehen, aber reinschauen durften sie nicht. Und du denkst dir immer, wieso steht bei TikTok trotz dieser ganzen Dramen, trotz der Tatsache, dass europaweit Kinder zu Tode gekommen sind durch diese Challenges, das haben wir natürlich auch aufgenommen, ne? TikTok weiß, dass das brutal gefährlich ist. Wenn ich jetzt nur 823 BGB hatte in Deutschland, würde ich sagen, die haben ihre Verkehrssicherungspflichten verletzt. Sie haben Kenntnis gehabt, dass die Blackout-Challenge zu einem Lebensrisiko führt für Kinder. Und die haben nichts gemacht. Die sperren die Hashtags nicht, die haben diese Sachen nicht gedownrankt, sondern sie haben sie einfach laufen lassen. Und da müsste doch eigentlich jeden Tag die Polizei in, zumindest in Irland stehen und sagen, so ab, wir durchsuchen, wir nehmen jetzt mal alles mit und schauen rein. Und im Übrigen gibt es jetzt ein Ausreiseverbot für die Management-Ebene. All das passiert nicht, weil wir an dieser Stelle eben auf staatlicher Seite keinen Vollzugswunsch haben. Das ist nicht gewollt. Gewollt ist, dass Red Tape wegkommt und dass wir Innovation haben, ohne dass die Leute verstehen, was Innovation bedeutet und dass das natürlich auch ausgenutzt werden kann. Und das ist das halt, was wir erleben. Und ich glaube, an dieser Stelle ist wirklich so ein Kipppunkt erreicht gewesen, vor allen Dingen in den Niederlanden, die unter TikTok schon viel gelitten hatten. Also die haben sehr, sehr prominente Fälle gehabt. Wir haben in Großbritannien Verfahren, die auch gegen TikTok und andere Plattformen geführt werden, die dieses Thema aufgegriffen haben und die Bevölkerung bewegen. Deutschland ist ein bisschen still, man nimmt das irgendwie so alles hin. Aber wir sind dagegen ja nicht gefeit. Und wie gesagt, als Teil des Ganzen gibt es eben auch Prozessführung in Deutschland. Und die ist wichtig und die ist gut, weil deutsche Gerichte gut sind und sehr sauber und sehr schnell arbeiten im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten. Das muss ich einfach so sagen.
Ja, deswegen bin ich so gespannt, wie das hier ausgeht. Ich fieber da richtig mit. Und ich fand es auch wirklich richtig großartig, dass ihr so einen großen Fokus auf die Schädigung von Kindern und Jugendlichen setzt bei dieser Klage. Und das ist eben schon gesagt, die Gefahren, die zum Beispiel von den Challenges ausgehen, halte ich auch für völlig unterschätzt. Und es ist ja nicht so, dass TikTok nicht in der Lage wäre, gewisse Inhalte mit einem Shadowban zu versehen. Das geht durchaus. Nicht. Und das machen die zum Beispiel ganz gern, wenn ich sehr rechtsstaatliche, demokratische Beiträge habe, ja? Da funktioniert das sehr wohl. Das heißt, es scheint einfach wirklich nicht gewollt zu sein.
Völlig klar. Das in China gibt es einen Jugendmodus für die App. Und in Deutschland, vor zwei Wochen stand bei einer Informationsveranstaltung von der Stiftung Datenschutz auf der Bühne eine, ich würde sie jetzt mal Government Relations Beauftragte von TikTok Germany. Das ist so eine Zweckgesellschaft, die so tut, als sei sie keine Niederlassung, auf der Bühne und hat gesagt, dass Jugendschutz doch von Anfang an mitgedacht würde und dass niemand sich mehr um Kinder- und Jugendschutz bemühen würde als TikTok. Und das sagen die Leute, ohne rot zu werden, und die haben direkten Zugang.
Das ist genau mein Humor.
Und du kannst, ich muss es wirklich sagen, ich kann, wenn ich diese Leute von TikTok sehe, gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Es ist einfach gelogen. Und leider, leider, leider geht unsere mittlerweile vergreiste Politik diesen Leuten auf den Leim, weil wir insgesamt digital zu wenig Kompetenz haben und es nicht verstehen und uns auch in den letzten, ich sage jetzt mal 20 Jahren, gedanklich, technisch von den Grundlagen dessen, was wir an technologischer Evolution haben, losgelöst haben. Es ist leider so, dass es in Deutschland insbesondere auf Entscheidungsebene so ist, dass die Leute ein Stromkabel von einem Netzwerkkabel nicht auseinanderhalten können und bis heute nicht verstehen, also allein die Diskussion um KI in Deutschland, die ist so dermaßen unterkomplex geführt, dass man sich schämen möchte, auch auf internationaler Ebene. Aber das ist halt der Punkt, wir erkennen die Gefahren nicht, selbst wenn wir ihnen direkt gegenüberstehen. denkst, die Schlange beißt schon nicht, aber die Schlange hat schon längst gebissen, du merkst es nur nicht. Und das ist halt was, und da muss ich wirklich sagen, da muss ich nochmal eine Lanze für die Gerichte brechen. Die Gerichte haben es, nicht alle, nicht jede Richterin, nicht jeder Richter, aber viele haben es verstanden. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass wir die Entscheidungen jetzt in Sachen Meta-Business-Tools sehen, die selbst von erzkonservativen Gerichten, wie zum Beispiel in Dresden oder in München, den Oberlandesgerichten, gehalten werden. Die sagen, ups, da ist ja uns in den letzten Jahren, wir haben ja gar nicht gewusst, was der Like-Button ist. Wir haben ja gar nicht gewusst, was Pixel oder Meta-Business-Tools sind. Und das ist ja alles nur quasi der Teil der Datensammelinfrastruktur, der dann in die algorithmischen Empfehlungssysteme Eingang findet. Irgendwann kommen wir auch dahin, dass wir verstehen, dass diese Algorithmen eigentlich das Problem sind, die man besser designen könnte, ungefährlicher, aber da braucht es noch viel Arbeit. Ja.
Naja, also die Arbeit wäre, glaube ich, nicht das Problem. Es ist halt einfach der Wille, das zu verändern, weil klar, damit verdient TikTok Geld. Ich finde es schon harten Tobak, was mit den Kindern angestellt wird. Und ihr habt ja nicht nur, und ich finde, zusammenreißen muss, als du erzählt hast, ja, Kinder- und Jugendschutz wird ja von Anfang an mitgedacht. Ja, genau, wie funktioniert das denn? Wenn du dich anmeldest, wenn du einen Account anlegst, natürlich steht da TikTok ab 13. Ja, und wie stellst du das ein? Du stellst einfach unverifiziert irgendeine Jahreszahl ein. Und das Absurde ist, wir sind genau auf dem Level, ich habe mal Witze drüber gemacht. Ich habe gesagt, ja, wenn Altersverifizierung, dann darf das aber bitte nicht so laufen wie bei der Webseite von der Brauerei, wo ich anklicken muss. Du bist aber auch volljährig, ne? Ja, klar, bin ich volljährig. Also auf diesem Niveau, ja, genau. Und ihr habt ja das nicht nur behauptet, sondern ihr habt ja selber auch getestet. Und das fand ich sehr schockierend. Ihr habt auch einen Account eingerichtet, ne? So den Account eingerichtet, behauptet Nutzerin.
Nicht nur einen, aber in der Klage haben wir auf eine Bezug genommen. Genau. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Nutzerin minderjährig und das heißt, du hast am Anfang ja eben noch nicht dieses Label für diese Nutzerin, weil sie ja neu dabei ist. Das heißt, es wird auf Clusterinformationen zurückgegriffen und sie hat dann nach Informationen zu Depressionen gesucht. Und wie diese Spirale sich zugezogen hat, fand ich...
Binnen Minuten.
Das hatte ich jetzt nicht im Kopf. Binnen Minuten. Aber erzähl du es besser, weil es war ja euer Test.
Das ist okay. Also wir haben mehrere Tests gemacht und logischerweise haben wir noch einige in petto für den Fall, dass unqualifiziertes Bestreiten kommt von der Gegenseite, was tatsächlich gar nicht der Fall ist. Aber deren Prozesstaktik ist ja quasi gar nichts zu sagen und nur zu sagen, alles seien Behauptungen ins Blaue hinein. Also 138,4 ZPO an der Stelle unsere schärfste Waffe. Und die Situation ist wie folgt gewesen. Also, ich sag, es gab mehrere Tests. Man meldet sich unkontrolliert als minderjährig an. Und es gibt Fälle, in denen quasi innerhalb kürzester Zeit auf TikTok Kontaktaufnahmen erfolgten. Das sind die extrem unappetitlichen Teile, die wir gar nicht in die Klage aufgenommen hatten bislang. Das heißt, sexuelle Belästigung auf TikTok, auf der Plattform. Es erfolgt durch Fake-Profile oder durch echte Profile, also echte Personen, die sich Fake-Profile zu eigen gemacht haben. Und das mit der Depression, das war insbesondere, weil das in den USA auch schon getestet wurde und als Defizit festgestellt wurde, klar. Innerhalb von einer Viertelstunde ist aus der Suche, wurden Videos angezeigt, wie toll doch es wäre, diese Welt so schnell wie möglich verlassen zu können. Und das bei hart minderjährigen Kindern. Und das ist halt etwas, wo man sich sagt, wieso existiert dieser Content? Da geht es nicht um hochschwierige Content-Filter, wo jemand also da geht es nicht um den Werther-Effekt, ja. Das ist nicht hohe Literatur, sondern da beschreiben Leute, dass man sich umbringen sollte als Kind. Und das muss man einfach, wir nehmen das als Gesellschaft hin, dass diese Inhalte existieren und wir tun so, als würde das ja nicht so schlimm sein und Kinder und Eltern, das Abschieben auf die Medienkompetenz der Eltern, das kommt natürlich noch hinzu. Und dagegen bist du aber als Kind wehrlos, insbesondere wenn du natürlich vor den Eltern deinen Medienkonsum verbirgst, was kein Problem ist, weil die Plattformen, aber auch die Hardware, also auch ein Apple natürlich oder ein Android alles ermöglichen, damit Kinder so früh wie möglich Apps hinter dem Rücken ihrer Eltern nutzen können. Da bist du schutzlos. Und das ist halt der Vorwurf, den ich auch hier der Politik mache, aber auch den Behörden, den Datenschutzbehörden, den Marktüberwachungsbehörden, ja, am Ende auch sogar der Bundesnetzagentur, und zu sagen, es interessiert euch einen Dreck, wie es Kindern und Jugendlichen in Deutschland geht. Ihr habt alle in irgendeiner Form euren Frieden gemacht mit eurer Unfähigkeit, tatsächlich Recht und Gesetz an dieser Stelle durchzusetzen, sind paralysiert über Diskussionen nach Zentralisierung oder nach Posten oder sorgen sich alle um die Pensionsansprüche für die nächsten Verhandlungen. Aber die eigentliche Aufgabe, die mal die Bundeszentrale für Prüfung jugendgefährdender Schriften mal hatte, zum Beispiel die eigentliche Aufgabe aufzupassen, dass das nicht alles aus dem Ruder gerät, die liegt brach in Deutschland. Nicht in jedem anderen Mitgliedstaat. Manche Mitgliedstaaten greifen scharf durch, besser durch, aber insbesondere in Deutschland. Und das ist etwas, wo wir sagen, okay, wir konnten da auch nicht länger zuschauen. Wir haben gesagt, ja, wir übernehmen das Verfahren. Ja, wir führen das auch mit einer gewissen Schärfe. Und wir wollen, dass am Ende bei TikTok jemand dafür einen Preis bezahlt.
Ach, das musste ich jetzt mal kurz auf mich wirken lassen, hatte mich gleich, ja, weil ich bin da ja Feuer und Flamme dafür, dass da endlich was passiert, weil ich finde es hochgradig gefährlich, dass so ungefiltert und ganz ehrlich, dass Filter existieren, dass bestimmte Arten von Beiträgen nicht ausgespielt werden. Ich sehe sie tagtäglich und für jeden Mist kriege ich aber dann entweder eine Accountsperrung angedroht oder es wird ein Beitrag gelöscht, entfernt und immer wegen Dingen, die absurd sind. Also ich habe mal gepostet, diese Aussage lässt sich eigentlich nur für bare Münze nehmen, wenn man an die Existenz von Wurmlöchern glaubt. Tracky. Das wurde gelöscht wegen Hassrede. Also das ganze Meldesystem funktioniert ja auch nicht, wenn ich Accounts melde, die im Titelbild Hakenkreuze haben. Immer kein Verstoß gegen Community-Richtlinien. Ich frage mich immer,
ist es technisch
so schwer umzusetzen, auch diese Beiträge zu filtern? Weil ich glaube es nicht. Nein. Das heißt, es ist einfach nicht gewollt.
Es ist noch perfide. Es ist eine bewusste Entscheidung, dass behauptet wird, es sei so schwierig. Es behauptet wird, man würde so viel tun. Es behauptet wird, es gäbe Systeme, aber diese Systeme kämen ja gar nicht hinterher, weil die Nutzer ja so kreativ seien und so viele deviante Inhalte posten würden. De facto ist es aber so, man hat mit Absicht nur defekte Systeme im Einsatz, die bestimmte Dinge durchlassen, um einen permanenten Frust über Zensurmaßnahmen. Um Gottes Willen, jetzt wird dieser Inhalt zensiert. Da ist ja nicht die Plattform dran schuld, sondern das sind ja die scharfen Regeln, sagen wir jetzt mal heute in der Diskussion, das DSA dran schuld, ne? Auch wenn es mit dem DSA gegebenenfalls gar nichts zu tun hat, sondern mit nationalem Jugendschutzrecht oder grundlegendem Anstand vielleicht. Es ist volle Absicht, dass diese Systeme nicht funktionieren. Und damit soll natürlich auch, und das ist halt dann das Ziel der Plattforminhaber, das Vertrauen in demokratische Kontrollinstrumente untergraben werden. Und ich kann das deshalb sagen, weil ich weiß, ja, ich arbeite seit 15 Jahren an Recommender Systems mit für andere Plattformen, zum Beispiel im E-Commerce, die gar nicht Nutzer zu solchen Inhalten lenken wollen, sondern die haben einfach quasi tatsächlich den werblichen Wunsch, also gute Produkte zu präsentieren, die passen. Und da weiß ich, was geht. Ich weiß auch, was man filtern kann. Ich weiß auch, was man auf Reisesuchseiten an Begriffen und an Inhalten filtern kann. Und deshalb ist das, da wir diese Research and Development Themen auch kennen und auch mit Leuten ganz natürlich da regelmäßig austauschen, wissen wir, dass das Sollbruchstellen sind. Diese Filtersysteme sollen nicht funktionieren, um zu zeigen, dass man Plattformen nicht kontrollieren kann. Und da kommt ja dann dieses Argument, jede Filterung ist ja eine Beeinträchtigung von Freedom of Speech nach US-Verständnis oder selbst nach krudem US-Verständnis, also nicht mal dem, was dort in der Verfassung eigentlich gemeint war. Und deshalb dürfe es das nicht geben. Und man stellt sich so scheinbar auf die Seite von Freiheit. Aber welche Freiheit ist das denn, bitteschön? Wir haben aus guten Gründen irgendwann mal gesagt, dass man keine vergifteten Ziegenhaare an Werksarbeiter aushändigen darf und dass man Kinder nicht in Kohleminen schuften lassen darf und dass wir Sprengkörper ab einer bestimmten Größe nicht frei verkäuflich gestalten. Weshalb lassen wir denn dann das technische Äquivalent der medialen Beeinflussung so ungefiltert durchrauschen, trotz der Erfahrungen, die uns die Geschichte gelehrt hat? Die Erfahrungen sowohl aus der Zensur als auch aus dem ungefilterten Hass, der zum Beispiel Anfang des 19. Jahrhunderts mal durch Deutschland geschwappt ist. Viele Leute vergessen, was dann eigentlich zu den Karlsbader Beschlüssen geführt hat. Wir haben vergessen, welche Auswirkungen die Gleichschaltung im Dritten Reich gehabt hat, wo der Volksempfänger eine nicht ganz untergeordnete Rolle gespielt hat. Und jetzt hat jedes Kind so einen kleinen Volksempfänger zu Hause sitzen und lässt sich direkt und ungefiltert Inhalte ins Gehirn einpflanzen, die mit unserer objektiven Wertordnung des Grundgesetzes im direkten Konflikt stehen und die toxisch sind. Und das ist, wie gesagt, der eine Teil. Und das, was dann ans Ökosystem ringsherum gebaut wird, also die ungezügelte Datensammlung durch Umgehung technischer Schutzmaßnahmen, dass direkt auf die Endgeräte zugegriffen wird, auf Hardware-Ebene und Daten abgezogen werden. Das spielt natürlich alles dort mit rein, aber im Kern geht es um Machtausübung. Machtausübung durch die Kontrolle von Inhalten auf digitalen Plattformen, die dann dazu führt, dass ich dann die Menschen, die diese Plattform nutzen, mitkontrollieren kann. Wahlen beeinflussen, kommerzielle Entscheidungen beeinflussen. Und ja, also der alte Traum von der Weltherrschaft steckt da ein Stück weit dahinter. Und das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern das kann man sich ganz entspannt, wenn man sich die Technik anschaut, das ist nicht nur ein Indiz. Die Systeme sind exakt darauf gebaut, vollständige Kontrolle über die Nutzer zu erlangen. Und wie gesagt, ein Stück weit kommen die Gerichte mit, ein Stück weit verstehen die Gerichte das mittlerweile. Wenn man sich die Urteilsbegründung zum Beispiel in einer der bekannteren Meta-Business-Tools-Entscheidungen vom Landgericht Leipzig anschaut, aber auch die Begründungen, die jetzt vom OLG München gekommen sind, dazu zum Thema ubiquitäre Überwachung, da ist die Schleierfahndung aus der alten Bundesrepublik also vollständig harmlos. Ne?
Das ist ein Scheiß dagegen. Ja, das ist unglaublich. Und mir ist es immer so wichtig, über diese Themen zu sprechen, damit man auch, weil das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst dich ja nur selber schützen. Es hat sich jetzt nicht jeder dieser Klage angeschlossen und ich finde selber, wenn man mal aktiv mit bestimmten Suchbegriffen einfach in TikTok sich bewegt, es ist wie Gehirnwäsche, dann werden die Videos ja auch noch, du musst sie ja gar nicht anklicken, um sie anzuschauen, ne? Es ist ja alles Autoplay, es ist ja, du scrollst weiter und das nächste beginnt von alleine, du kannst endlos wischen. Und ich habe mich für ein anderes Gespräch mit einer Psychiaterin, da ging es auch um Incels und Red Pills und was das Pickup Artists. Und da haben wir uns ein bisschen mit den sogenannten Date-Influencern befasst. Da gibt es ganz viele Dating-Coaches, die unter dem Deckmantel, dass sie Tipps, wie du ja, Mädels oder Frauen rumkriegst, eben ihre Accounts betreiben. Und de facto sind das nichts anderes als Misogynie-Influencer. Ne? Da wird dir dann erzählt, ja, wenn sie Nein sagt, dann meint die gar nicht Nein und so. Und das kriegen dann die Kinder Tag für Tag. Wenn das in deinem Feed landet und du guckst dir das an, Tag für Tag gehirnwäscheartig, einfach reingeblasen. Das finde ich schon unglaublich.
Und das ist auch der Generationenkonflikt, dass die Menschen, also jetzt meiner Generation, tatsächlich noch mit Büchern aufgewachsen sind, die Computer erst etwas später dazugekommen sind und auch da die Inhalte eher nicht toxisch waren. Und jetzt kriegst du dieser Wettbewerb um das Priming, um die Jugend. Wie wirst du geformt in deiner Kindheit und deiner Jugend? Durch die Eltern sicherlich, aber eben auch durch den Medienkonsum. Und das ist nicht ein Colt für alle Fälle oder das ist der Preis ist heiß oder irgendwelche belanglose
A-Team
oder solche belanglose Unterhaltung, sondern die werden mit Inhalten konfrontiert, mit denen wir nie konfrontiert wurden. Und das wird dazu führen, dass sie als erwachsene Menschen Verhalten an den Tag legen, das wir nicht an den Tag gelegt haben. Und meine Hoffnung ist, dass sie tatsächlich in einer Art von Generationenkonflikt quasi unserer Generation den Vorwurf machen, ihr habt uns damals nicht geschützt. Und wir so einen, es ist immer, jeder historische Vergleich ist schief, aber so eine 68er-Situation haben und sagen, ihr habt uns damals im Stich gelassen und tut jetzt etwas und es muss sich etwas ändern. Also quasi, vielleicht erleben wir das Social-Media-Verbot, wenn dann diese Generation in das Alter gekommen ist. Ich habe keine Ahnung. Aber Fakt ist, und vielleicht auch, um das mal auf die juristische Ebene zu ziehen, du hast ja was von 4 Klagen gesagt. Warum werfe ich dem Gesetzgeber vor, dass er sich hier an dieser Stelle unfair zurückhält? Das hat nicht nur was damit zu tun, dass die Lobbyistinnen von TikTok, von X und von Meta und von anderen Tag ein, Tag aus sich im Bundestag und bei den entsprechenden Ministerien die Klinke in die Hand geben. Das hat tatsächlich ganz konkrete Auswirkungen auf die Gesetzgebung gehabt. Wir haben eine Aufsplittung von Unterlassung und Schadenersatz, die zwangsweise in unterschiedliche Klagen gehen muss, weil die eine nach dem Unterlassungsklagegesetz nach UKLAG läuft und eine andere Zuständigkeit hat, zwar auch auf OLG-Ebene, respektive in Berlin dann am Kammergericht, in Bayern dann sogar beim bayerischen Obersten, das momentan mit Wirecard-Verfahren tot ist und nicht mehr reagieren kann, nicht mehr ansprechbar ist seit 2 Jahren. Und dann die Schadenersatzklagen eben auch, die sind aber wieder teilweise einer Spezialzuständigkeit unterworfen, sodass sich diese Trias, die wir ansonsten aus dem gewerblichen Rechtsschutz, aus dem Medienrecht kennen, Auskunft, Unterlassung, Schadenersatz, in 3 Instanzen bei 3 unterschiedlichen Gerichten geltend machen muss, was die Rechtsdurchsetzung unfassbar erschwert und viel teurer macht und natürlich auch der Effektivität der Rechtsdurchsetzung entgegensteht. Und das VDOG dann, also da, wo es um die Abhilfeklage, also auf Schadenersatz geht, das ist ein dermaßen kaputtes Gesetz, das war schon im ersten Entwurf kaputt und das hat dann unter Buschmann noch mehr Schaden erlitten, indem man alles, was dort in irgendeiner Form auf Rechtsdurchsetzung hätte hinweisen können, noch versucht dazu verkomplizieren. Also nicht mal verschlimmbessern, sondern auch das ist eine Designentscheidung des Gesetzgebers gewesen, dieses Gesetz praktisch unbrauchbar zu machen, sodass das Verteilungsverfahren, was nach dem Abhilfegrundurteil kommt, wo dann quasi der Betrag grundsätzlich ausgeurteilt wird, sich wahrscheinlich insgesamt so 10 Jahre hinziehen müsste. Der Anmeldeprozess für diese Klagen ist so unfassbar komplex und kompliziert und unsexy. Wir haben wesentlich mehr Klagen, als im Klageregister veröffentlicht sind, eingereicht. Es dauert ein 1/2 Jahr, bis die veröffentlicht werden vom Bundesamt für Justiz. Woran das liegt, wissen wir nicht. Sind es die Gerichte, die so spät dran sind? Ist das Bundesamt für Justiz, das sich so viel Zeit lässt? Aber das ist tatsächlich etwas, womit wir in der Praxis konfrontiert werden. Und da sind wir noch nicht mal bei den Inhalten, bei der prozessualen Umsetzung von Kollektivverfahren, die auch nicht easy ist. Also die Frage, wie ist denn das eigentlich? Ja, Beweislastumkehr haben wir fast überall zugunsten der Betroffenen gegen die Beklagten an dieser Stelle, die Rechtmäßigkeit nachweisen müssen. Das greift auch beim DSA. Aber wie macht man das? Wir legen Quellen vor, wir legen Studien vor, wir legen punktuell auch Einzelschicksale vor, wir legen Patente vor. Wie entscheidet jetzt das Gericht? Es müssten eigentlich alles Beweislastentscheidungen werden. Wir haben ja keine Discovery in Deutschland. Wir können ja nicht an Informationen kommen, wir können ja nur sagen, was wir sehen. Können wir also Indizien vorlegen. Ich bin gespannt, wie die Gerichte damit verfahren. Im März sind wir ein Stück weit schlauer. Und das ist tatsächlich ein Teil, der uns auch eben juristisch ein Stück weit elektrisiert, macht Spaß. Und andererseits ist es schade, dass diese wichtige Durchsetzung von Dingen wie zum Beispiel Jugendschutz, wie die Beeinflussung von Wahlverhalten, auch im DSA geschützt, und das ein Kernvorwurf gegenüber X, wo ganz klar ist, dass hier versucht wurde zumindest, das Wahlvolk in Deutschland vor der letzten Bundestagswahl zu beeinflussen, dass diese Regeln nicht nur nicht klar sind, also der Vorwurf gegen die DSGVO zum Beispiel ist ja immer so unklar. Nee, um Gottes Willen, die ZBO ist eine Katastrophe an der Stelle. Die bildet das Europarecht nicht ab. Die ZBO lebt im 19. Jahrhundert. Wir haben Ordnungsgelder bis zu 250.000 Euro. Die müssten 250 Millionen sein.
Das juckt die doch gar nicht, oder?
Niemanden interessiert das, genau. Und das Ordnungsmittelverfahren, das ist ja dann auch immer ein unfassbar langwieriges. Dafür gibt es keine extra Pepsi-Zahlen. Und die Gerichte haben darauf gar keine Lust. Wir leben in Deutschland in der Illusion, dass sich solche Unternehmen an Recht und Gesetz halten würden, währenddessen die längst in Kalifornien oder in China sitzen und als Strategie, also Rechtsbruch als Strategie, als Businessmodell fahren und dass sie sich halt um deutsche Gerichte halt überhaupt nicht scheren. Und diese Realisierung, naja, das wird noch ein bisschen dauern, aber das sind sozusagen die großen Eisblöcke, die wir vor uns haben und die natürlich auch für Frustration sorgen. Wobei die Unterstützung, die wir teilweise aus Politik, aus anderen Mitgliedstaaten und natürlich auch von betroffenen Organisationen bekommen, die ist natürlich auch gegeben, die ist natürlich auch massiv. Aber es ist halt so schade zu sehen, ne, dass wir wieder in so einem 19. Jahrhundert, Beginn der Industrialisierung, Leute verstehen noch nicht ganz, was die Risiken sind, in so einer Situation sind und dass das Recht so langsam arbeitet und die Politik so, ja, ich muss es fast sagen, an manchen Stellen so schmierig ist, ne, wo der einzelne Vorteil gesucht wird und eben so getan wird, als seien das ja unsere Freunde, die Plattform. Und
ja, und den Gedanken finde ich jetzt erstmal per se absurd. Also mir war das immer klar, ich wusste nicht en Detail, wie krass alle etikettiert und gelabelt werden. Ich bin aber ja nicht blöd und habe mir schon gedacht, ja, alles, was ich da aktiv tue, wird getrackt. Das mit dem In-App-Tracking war mir so nicht klar, weil das ist ja auch nicht bei jeder Plattform so. Ne? Da kriegst du ja manchmal auch die Auswahlentscheidung, im Browser öffnen oder In-App. Und dass da alles ewig lang getrackt wird, das war mir jetzt so auch nicht klar. Aber dass die Plattformen nicht meine Freunde sind, das war mir klar. Und ich glaube, jeder mit ein bisschen gesunden Menschenverstand, der schafft, die eigenen Moralvorstellungen, die eigene Ethik auszublenden, muss doch erkennen, bin ich jetzt ein Plattformbetreiber, der damit wahnsinnig viel Geld macht, was muss dann mein Ziel sein? Also alle möglichst lang auf der Plattform halten. Dann sehe ich, okay, es gibt DSA, es gibt diese Vorschrift, gibt jene Vorschrift. Kosten, Nutzen, Risikoanalyse. Wenn man jetzt einfach mal ganz böse das runterbricht.
Ja, natürlich.
Was wäre im Pott? Kann ich das bezahlen? Lohnt es sich vielleicht einfach, das zu bezahlen?
Genau, und also, das haben wir halt bedauerlicherweise
verpennt.
Da fehlt in Europa der Zug. Der DSA könnte schärfer enforced werden. Die Findings sind alle da, das weiß ich. Wir haben da Kontakte. Wir wissen, dass das alles längst untersucht ist, sowohl gegen TikTok als auch gegen X. Und es wird aber so ganz vorsichtig, tröpfelchenweise gesagt, oh, wir leiten eine Untersuchung ein und so. Nee, nochmal. Der Punkt mit, wenn wir jetzt auf Zeiten des 19. Jahrhunderts zurückschauen oder Anfang des 20. Jahrhunderts, ganz schlimm Missbrauch, ganz schlimme Gefährdung durch die Industrialisierung zum Beispiel gegenüber der Gesundheitsgefahr. Ne? Aber am Ende ist es ein Stück weit fast wie so eine Pandemie und wir reden von Seuchenbekämpfung. Es muss diese Ebene auf die Ebene des Polizeirechts verlagert werden. Wir kommen mit dem Zivilrecht nicht hinterher. Das Zivilrecht ist zu langsam. Das Verwaltungsrecht, ich würde fast sagen, ist nicht existent an dieser Stelle. Also Verwaltungsnormvollzug, das ist absurd. Wir müssen viel, viel schnellere vorläufige, also Elemente des vorläufigen Rechtsschutzes haben. Das Polizeirecht würde sich an dieser Stelle anbieten. Und aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass diese Plattformen, ja, wir können jetzt nicht ohne weiteres nach Irland gehen, aber dass diese Plattformen im Wege des Polizeirechts, dass dort quasi Netzsperren verhängt werden müssten oder die Politik sich dann auch sagt, wir schaffen eine Rechtsgrundlage. Und wir sagen, wenn das nicht erfüllt ist, dann sind deutsche ISPs, Internet Service Provider, verpflichtet, diese Plattformen zu blocken. Im Urheberrecht haben wir das geschafft. Zum Schutz von Verwertungsgesellschaften. Für Kinder gibt es dafür an dieser Stelle keine Lobby, weil natürlich da auch ein gewisses Stockholm-Syndrom eine Rolle spielt, weil nicht aufgeklärt wird. Aber wie gesagt, also auch das, was wir hier versuchen, wird keinen unmittelbaren Effekt haben. Also die Politik ist tatsächlich gefragt, hier loszugehen und zu sagen, Ermittlungen strafrechtlicher Art gegen diejenigen, die verantwortlich sind. Vom CTO bis zum CEO sind sie alle dabei. Und ohne das werden wir tatsächlich in ein, wie die Amis immer so schön sagen, unmitigated disaster wandeln. Und das wäre schade. Und wir sorgen dafür, durch Öffentlichkeitsarbeit, durch die eigenen Verfahren, dass das klarer wird. Ob wir gewinnen oder verlieren, wenn wir gewinnen, super, wenn wir verlieren sollten, zeigt das eigentlich, dass angesichts der eigentlich erdrückenden Beweislage gegen diese Organisation eben unser Recht nicht up-to-date ist, ne?
Ja, dringender Handlungsbedarf. Deswegen finde ich das so großartig, dass ihr das macht. Ich hoffe, die Presse rennt euch die Bude ein, damit möglichst viel Sichtbarkeit auf dem Thema landet, weil auch das kann ja einen Impact haben auf unsere Politik. Und jetzt haben wir schon so lange gequatscht, die Klage gegen X oder die Klagen liegen ein bisschen anders, nicht so Fokus auf Jugend. Da natürlich, wer könnte es ahnen, vor allem auf dem Thema auch Datensammeln und freie Meinungsbildung, gezielte Manipulation. Ich würde sagen, Peter, lass uns doch vielleicht so machen. Nach der mündlichen Verhandlung treffen wir uns wieder hier und du gibst ein Update, weil ich bin ganz sicher, dass unsere Jura-Bubble da mit Spannung drauf wartet, wie das weitergeht. Und dann können wir da ja nochmal aufteilen. Immer wenn in Sachen TikTok was passiert und in Sachen X was passiert, dann treffen wir uns da.
Da habe ich
es
auch
Updates aus anderen Ländern. Es sei denn, bis dahin wird es gelöscht. Es sei denn, bis dahin ist es gelöscht.
Ja. Ja, unwahrscheinlich, was wirklich spannend ist, also ganz wichtig, hebt den Blick über den eigenen Tellerrand. Sowohl in Skandinavien, aus naheliegenden Gründen, ist da gerade die Stimmung auch entsprechend, als auch in Benelux, als auch in Portugal, Italien, Rumänien, ist die Stimmung eine aufgeklärtere als in Deutschland. Man sieht wesentlich klarer die Risiken und die Gefahren. Unterschiedlicher Fokus, teils auf die Politik, teils auf die Kinder, vor allen Dingen Skandinavien, das ist das Kinderthema, auch UK. Die USA muss man fast verloren geben, aber deren Fokus auf Produkthaftung bei den Klagen ist trotzdem interessant, weil sie als Quelle für die aus der Discovery für uns interessant sind. Aber ja, also da ist auf jeden Fall Betrieb drin und das jenseits der Einzelschicksale, jenseits der Einzelklagen auf Unterlassung oder Auskunft oder Gott weiß was, muss es hier tatsächlich irgendwie mal krachen, ne? Muss mal was passieren. Ja.
Bist du überhaupt noch auf TikTok oder auf Instagram?
Nee, also TikTok war ich tatsächlich nie. Instagram habe ich jetzt, weil es mich gefangen genommen hat tatsächlich, habe ich das jetzt mal gelöscht. Aus Arbeitsgründen haben wir aber Arbeitsaccounts, aber das muss ich ehrlich fairerweise sagen, das haben dann bei uns KollegInnen übernommen, die sich das Zeug reinziehen. Ich kann es nicht. Ich klicke dann auch weiter. Ich bin dann auch in diesem Dopaminzyklus gefangen wahrscheinlich.
Ich weiß es nicht. Also wenn Hundevideos kommen, ehrlich, dann hast du mich auf Instagram, Dackelwelpen. Ja, sorry, halbe Stunde rum, da merke ich dann selber auch. TikTok habe ich immer gehasst, von Anfang an. Ja, ich habe einen Account für diesen Podcast, auch für einen anderen Podcast, weil wir der Meinung sind, da wo so viel Dreck, also anders kannst du es nicht sagen, also frauenfeindlich, ja, demokratiefeindlich, rechtsstaatfeindlich, so ein bisschen aus dem Impuls heraus, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass zumindest eine Handvoll Prozent sehenswerter Content sind oder zumindest rechtsstaatlich. Ich mache aber nichts. Ich kann es nicht ertragen. Und ich habe immer, wenn du nur updatest, welchen Accounts folgst du, es wird zwischendrin ja mal immer wieder was anderes ausgespielt. Ich habe Angst, dass ich nach 5 Minuten einfach ein Stück dümmer bin. So.
Ja, und du hast eine gute Kindheit, eine gute Jugend und ein gutes Stück Berufsleben schon hinter dir, das als Puffer dient. Was macht das mit einer 8-Jährigen?
Das war die netteste Umschreibung für Steffi, du bist alt, die ich je bekommen habe. Aber ja.
Habe ich nicht gesagt? Meine ich wirklich nicht. Aber es ist wirklich so, dass wir uns über diesen Effekt bei den Kindern zu wenig Gedanken gemacht haben. Und ich will das auch nicht jammernd sagen, weil ich mache mir genauso Sorgen um die Generation Ü50 oder Ü70, die dann vielleicht nicht auf TikTok, aber auf anderen Plattformen die gleichen Effekte erlebt.
Facebook, da ist es Facebook.
Selbst die WhatsApp-Videos, auch da erleben wir eine gewisse Effekte, die ähnlich sind. Aber ja, wir sind halt alle nicht gefeit und die Frage ist, wie weit wollen wir es laufen lassen, ohne zu intervenieren? Und wie sehr wollen wir unsere Gesetze, die auf dem Papier stehen, aushöhlen lassen? Und was macht das eigentlich mit uns, wenn wir wegen 50 Cent Verdachtskündigung aussprechen im Arbeitsrecht, aber wegen massiven Schäden, die wirklich also Gesundheitsschäden sind, die Leute alle von der Angel lassen? Das kann nicht sein. Das sehe ich halt, da kommt dann bei mir der Gerechtigkeitssinn durch und ich sage mir, nö, also not without a fight.
Finde ich richtig gut, Peter. Ich freue mich sehr, dass ihr diese Verfahren führt. Bin wahnsinnig gespannt. Vielen Dank für die Einblicke. Und weißt du was, wenn ihr gar nicht verklagt, das mal so als Tipp an die Lauschis da draußen, Mastodon und Blue Sky.
Ne? Sehe ich tatsächlich, hat tatsächlich noch niemand an uns herangetragen. Ja, das stimmt. Und das wird wahrscheinlich einen Grund haben. Ne?
Das wird einen Grund haben. Deswegen, Leute, guckt euch doch mal vielleicht die Plattform an, wenn es da richtig losgeht irgendwann, weil alle die Schnauze voll haben von manipulativen Algorithmen. Da müsst ihr da nicht bei Null anfangen. Ich habe jetzt gerade vor, weiß ich gar nicht, einer Woche auch einen Account bei Loops Video. Ja, und Mastodon in chronologischer Reihenfolge, kein Algorithmus, musste halt ein bisschen dran arbeiten, dir einen vernünftigen Feed zusammenzustellen, aber kann ich nur empfehlen. Von daher, Peter, ich freue mich aufs Update. Ich bin gespannt.
Das wird
und
kommen.
Von Herzen ganz, ganz viel Erfolg. Ihr macht das. Ich fände es gut. Ich will das gerne. Positiven Ausgang. Das will ich
auch. Das ist schön. Ja, Der Kampf geht weiter. Das sind auch die einzigen Sachen. Und wir sind nicht allein. Also das muss ich wirklich sagen. Also wir sind Teil eines ganz, ganz starken europäischen und ich muss mittlerweile fast sagen globalen Teams von Anwaltskanzleien und von Organisationen und Mandanten, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, dass sie eben das so nicht mehr hinnehmen werden. Das sind Eltern von Kindern, das sind Psychologen, das sind tatsächlich Menschen, die einfach sagen, okay, ich habe in meinem Leben Geld verdient, ich will, dass es was einen guten Zweck hat und ich will mir kein Epstein Island kaufen, sondern die wollen was Gutes tun und das ist schön, das macht Spaß. Das ist ein Privileg, dessen wir uns aber auch bewusst sind, dass wir diese Verfahren überhaupt führen dürfen. Das ist tatsächlich schön, das motiviert.
Mega, Peter. Vielen Dank. Daumen sind gedrückt.
Dankeschön. Und danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne. Dann bis demnächst, Peter. Ciao.
Bis dahin. Tschüss.